Ein Tag am Yeah.
Die Puls-Lesereihe.
Mit Eva-Maria Kapsa. Als Brecht baden ging.
Mireille hatte getrunken. Vor 3 Monaten noch Wodka in Leipzig, jetzt Max Reiner. Rückkehr zum bayerischen Reinheitsgebot und Sonnenaufgänge kannte er nur noch aus dem Kino. Er stand neben seinem alten Mercedes und beobachtete das Licht. Es hing blau über den Kornfeldern, zog sich über die Oberleitungen des kleinen Bahnhofs, tanzte in den Straßen wie das unheimliche Gespenst einer Erinnerung. Blaue Stunden damals zwischen Bad Aibling und Rosenheim. Früher waren sie Freiheitsgefühl, jetzt Tristesse. Mireille machte eine Bewegung. Das Licht wurde greller, die Konturen der scheußlichen Neubausiedlungen begannen, ihm etwas von Realität zu erzählen. Realität. Was war das? Mireille war Schauspieler, seit 3 Monaten arbeitslos und war aus Leipzig zurückgekehrt in seine Heimat, in dieses Oberbayern, das sich mit der wachsenden Sonne in seiner ganzen Heiligkeit vor ihm ausdehnte und Seligkeit forderte. Die Wiesen und die breiten Höfe wirkten eine Sehnsucht in ihm hervor. Sehnsucht nach jenem grauen Flecken, der zwischen den betonernen Bauten von Leipzig auf einen herabglotzte. Ratlosigkeit war in den Städten besser zu ertragen als auf dem Land. Das Geschrei einer Möwe zerplatzte am weiten Himmel und zerrte Mireilles Blick nach oben. Was zum Teufel hatte eine Möwe an diesem Himmel zu suchen, der weit weg lag von jenem, der sich narzisstisch im Chiemsee spiegelte? Dem Chiemsee, den man Meer nannte, obwohl er nie eines werden würde. Mireille zündete sich eine Zigarette an. Sie schmeckte herb, hüllte in seinen Gaumen die durchzechte Nacht. Er stieg in seinen Wagen und dachte an Kaffee. Er hatte den Schlaf immer als etwas Gewissenhaftes begriffen, etwas, das man tat, weil man Pläne hatte. Der Motor stotterte und er starb. Mireille kannte das. Solange der Wagen irgendwann ansprang, war er in Bewegung, das war genug. Obwohl der Kilometerzähler bei 128.000 stehen geblieben war und sich weigerte, Mireilles Weiterkommen anzuerkennen. Der Mercedes musste noch immer in Leipzig vor Frau Krause stehen. Bierkneipe, trist, rauchig, vergilbt und darauf warten, dass sich Mireille nach zu viel Wodka an Steuer setzte und zu Mathilde fuhr. Er drehte den Zündschlüssel erneut. Der Motor zuckte und zerriss die Stille des Dorfes mit einem Schrei, der kaputt und anklagend klang. Mireille blickte auf die Anzeige. 6 Uhr. Noch 2 Stunden bis zu seinem Termin bei der Arge. Mathilde. Schlafend und unschuldig wie ein Kind hatte er sie zurückgelassen. Das kleine Gesicht kaum auszumachen zwischen ihrem Haar, das filzig wie schwarzes Geäst über ihre geschlossenen Lidern hing. Ihn störte es nicht, dass in diesem Augenblick vielleicht ein anderer Mann neben ihr lag, sie selig beobachtete, fassungslos vor diesem kleinen Wesen, das das Leben aufsog und ausspuckte wie ein Tier, das nackt schlief, auch im Winter, das brannte und trieb und in manchen Nächten erschöpft in deinen Armen hing, wie in der Takelake eines Segelschiffes, das nach einem Sturm auf den Wellen vor sich hin lümmelte. Mathilde, ein kleiner Matrose, der irgendwann in der sengenden Sonne des Meeres zu Asche zerfallen musste. Einer seiner Lehrer hatte ihm gesagt, wenn ein an der Seele krankender Mensch die Bühne betritt, beginnt die Luft zu brennen, versengen die Scheinwerfer, die Bühnenbilder und der Zuschauerraum wird zu einem Schlachtfeld im Kopf. So war es bei Mathilde gewesen. Während er von Kellertheater zu Kellertheater strauchelte, gab sie die Lulu, die Salome, die Gabler und starb mit ihren Rollen, wie nur einer sterben konnte, der das Leben fraß. Mireille hatte dieses Streben nach dem Erfolg, dem Großen, nie gekannt. Ein Sehnen, das sich der Schauspieler an die Hutkrempe schmierte Und das ihn zum Bettler und zur Hure eines verkommenen Geschäfts machte, das ihn hineinbrandete in den Morast des kleinen Engagements, wo die tatsächliche Arbeit auf der Bühne nie das sein konnte, was sich auf einen jungen Menschen einmal fronleichnamartig herabgesenkt hatte. Die Theater- und Kulturszene war verzehrt von Akzeptanz, Bückkultur und kniefälligem Armen. Und in den Arsch, sage ich, mit dieser ganzen Akzeptiererei. Ich lese keinen Schiller mehr und auch keinen Goethe, weil Gehirnfickerei habe ich genug, ja? Welches Stück? Vielleicht war das der Punkt. Mangel an Vorstellung, sein Gesicht auf der riesigen Kinoleinwand zu sehen, auf der er nur Sonnenaufgänge sah. Mireille atmete ein, ließ die Zigarette aus dem geöffneten Fenster fliegen, beobachtete im Rückspiegel, wie sie auf der Straße aufprallte und rote Glut über den Asphalt verteilte. »Was möchtest du denn?« hatte Mathilde ihn einmal gefragt, ihren verwirrten kleinen Kopf takelakenartig in seinen Schoß gebettet. Mireille hatte sie unter ihren Schultern gepackt und zu sich auf den Stuhl gezogen. »Ich weiß nicht. Arbeiten. Irgendwie. Leben. Irgendwie. Irgendwie. So, so«, hatte Mathilde gefragt. Nicht verurteilend. Das Einzige, was Mathilde verurteilte, war schlechtes Theater. Ansonsten war sie wie ein Kind, das alles akzeptierte. Mireille hatte die Schultern gezuckt. Eben nicht am Abgrund stehen. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einen, wenn man hinabsieht. Der beste Satz von Büchner. Mathildes Augen verschwanden über der Balkonbrüstung, flogen durch die Dämmerung und blieben an der Bewegung einer Weide im Innenhof hängen. Es war das einzige Mal gewesen, dass sie über Mireilles berufliche Belange gesprochen hatten. »Was möchten Sie denn?« Das Gesicht der Frau hing hinter dem Rechner, bläulich eingefärbt von Display und dem scheußlichen Licht der Energiesparlampen. Mireille schwieg. »Sie sind also als Schauspieler tätig.« Die Frau, Hildegard Treublinger, wie ihr Namensschild verriet, bemühte sich, ihren Dialekt hinter der Amtssprache zu verbergen. Es klang merkwürdig, wie Polt, nur eben nicht komisch. »Sind Sie eigentlich Franzose, Mireille? Das ist doch Französisch.« »Meine Eltern sind frankophil.« Sie nickte wissend, aber Mireille meinte in ihren Stirnfalten, die sich über das aufgedunsene Gesicht zogen, die Suche nach der Deutung des Wortes zu erkennen. »Aha. Sprechen Sie also Französisch? Hätten Sie doch Lehrer werden können. Warum sind Sie denn kein Lehrer geworden?« »Ich hasse Kinder.« Mireille spürte, wie ein Ekel in ihm hochkroch. Jener Ekel, den man empfand, wenn man sich für etwas rechtfertigen musste, woran man keine Schuld hatte. Schuld. Wem sollte man sie geben? Diesem Land, das kürzte und raffte und schnürte, um elisabethanisch in Mieder und Reifrock ein Todesurteil über dich zu verhängen. »Seien Sie ortsansässig?« Mireille schwieg. »Ob Sie ortsansässig sind, ortsansässig!« Die Treublinger dehnte das Wort, als wäre Mireille der Sprache nicht mächtig. »Müssen Sie nämlich sein, ortsansässig. Wenn morgen Arbeit reinkommt, müssen Sie präpariert sein für sofortigen Antritt. Verstehen's? Sie müssen verfügbar sein, dem Arbeitsmarkt. Kurz, keine Reisen, sonst gibt's eine Sanktion.« Mireille blickte über den fleischigen Hals der Treublinger hinweg aus dem Fenster auf eine Weide, dachte an die Form der Nase von Mathilde, während der Fleischspatzen weiterredete und sich energisch durch den Rechner klickte. Plötzlich war es still. Die Klimaanlage surrte und eine Fliege krabbelte über das geschwollene Handgelenk der Treublinger. Sie stirrte zu ihm herüber. Ihr Gesicht hing vor ihm wie ein bleicher, kranker Mond, den man im Spätherbst am zerfetzten Himmel sah und den Mireille mochte. »Siehst du den Mond über Soho?«
»Ha?«
Mevey beugte sich vor, kroch nahe an das Gesicht des Mondes heran und sang leise: Die Liebe dauert oder dauert nicht an diesem oder jenem Ort. Der Mond entgleiste. Wolken schoben sich vor ihn, als wollten sie Unwissenheit und Empörung verbergen. Mevey packte den Kopf des Mondes und schrie: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, das ist Brecht, sie Schlampe. Mevey stand auf und verließ den Raum, verließ das Gebäude, setzte sich in seinen Mercedes und fuhr los. Richtung Chiemsee, dem Meer, das nie eines werden würde. An dem man aber sitzen konnte wie an einen. Einen Tag, die Füße in den Kiesstrand graben, einen Tag mit einem Gedanken als Sonnenschutz im Kopf. Dem Gedanken, ihnen entkommen zu sein, für einen Tag, bevor sie dich wieder hatten, morgen.
Ein Tag am Yeah. Die Puls-Lesereihe.